Ich möchte heute weitermachen mit einer Predigt, die ich vor etwa 4 Wochen angefangen habe. Das war im Zusammenhang des Kindermusicals, das zeitversetzt hier vorgetragen wurde. Wir haben es in sehr, sehr guter Erinnerung. Es war wirklich großartig. Das Musical ging um Weihnachten, um die Geburt von Jesus, und in dem Zusammenhang habe ich ein Thema gewählt, das für einen Sonntag zu kurz war. Darum möchte ich heute Fortsetzung machen. Es ist also nicht schlimm, wenn man 2 Monate nach Weihnachten immer noch darüber nachdenkt, darüber staunt, sich freut, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Und so, denke ich, können wir heute das nochmal auffrischen, was wir vor 2 Monaten gefeiert haben. Das ist ein aktuelles Thema, ob Sommer oder Winter. Ich möchte dazu wieder den Text aus Hebräer 1 lesen, Hebräer 1, die Verse 1 bis 3, und möchte dabei nur auf einen Satz besonders Bezug nehmen, den ich gleich nennen werde. Hebräer 1 ab Vers 1, da heißt es: Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Soweit Gottes Wort. Und Vater, wir danken dir für dein wunderbares, lebendiges Wort, und ich bete, dass du es heute jetzt wirklich in unser Herzen schreibst. Heiliger Geist, leite mich in dem, was ich darüber sagen soll. Und Herr, wir alle wollen das glauben, ich hoffe es zumindest. Und öffne du uns die Augen, die Herzen, das Verständnis dafür, was du in unserem Leben angefangen hast zu tun und vollenden wirst. So danken wir dir für deine Gegenwart und für dein Reden. Amen. In Vers 2 lesen wir: In den letzten Tagen hat Gott zu uns geredet durch den Sohn. Und ich sagte es letztes Mal schon, das Großartige ist, dass wir einen Gott haben, der spricht. Und das andere Großartige ist, dass Gott nicht nur durch sein Wort spricht, sondern, wie das auch zwischen uns Menschen so der Fall ist, manchmal ist eine Geste, eine Handlung noch vielsagender, noch deutlicher, noch bewegender, als wenn uns jemand nur Worte sagt. Das wissen wir auch aus unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wenn es hier heißt, Gott hat in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, dann denke ich, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, ist es nicht nur das, was Jesus verkündigt hat. Er hat natürlich gepredigt. Er hat natürlich Gottes Wort und Willen und Gottes Reich verkündigt. Das war eine seiner Hauptaufgaben. Aber ich denke, wenn Gott durch den Sohn geredet hat und redet zu uns, dann ist es nicht nur das, was Jesus gesagt hat, sondern eben die Tatsache, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Das, was Gott getan hat, ist mindestens so stark, mindestens so ansprechend, mindestens so bewegend, wie das, was Gott auch gesagt hat, was Gott uns hinterlassen hat in seinem Wort. Also zum einen ist Gottes Wort die absolute Basis für unseren Glauben, für unser geistliches Leben, keine Frage. Aber genauso ist die Basis unseres Glaubenslebens Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen als der, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Und Jesus Christus ist das, was Gott letztlich getan hat. In Jesus Christus hat Gott geredet, indem er mit ihm gehandelt hat. Er hat Jesus auf die Welt gesandt, auf die Erde gesandt, um uns zu retten, und hat dadurch uns einige Sachen sehr, sehr deutlich gesagt. Und so haben wir letztes Mal, ich kann jetzt die Dinge nicht nochmal im Einzelnen erwähnen, nur sie kurz skizzieren, haben wir letztes Mal einige Dinge gesehen. Das Allergrößte, das Großartigste, was Gott uns gesagt hat, indem er seinen Sohn auf die Erde gesandt hat und ihn letztlich für uns opfern ließ oder geopfert hat, kann man sagen, er hat ihn für uns dahin gegeben. Das Erste und Deutlichste, was Gott gesagt hat, ist: Ich liebe dich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte, Johannes 3, Vers 16. Und damit hat Gott auch gesagt, höre ich ihn sagen, mein Sohn ist der einzige Retter, den es gibt. Wenn Gott keinen anderen Weg gefunden hat, als seinen Sohn auf diese Erde zu schicken, um uns dadurch von unseren Sünden zu befreien, dann gab es keinen anderen Weg, keine andere Möglichkeit, als dass Gott das Opfer bringt, das dazu nötig war. Und es ging kein Weg dran vorbei, als dass Jesus sein Leben dafür lässt. Wie könnte es einen anderen Retter geben? Und das höre ich Gott deutlich sagen: Mein Sohn ist der einzige Retter. Aber dann höre ich Gott auch sagen, im Namen, den Jesus unter anderem auch bekommen hatte, schon im Alten Testament vorausgesagt war, Immanuel, was bedeutet Gott mit uns, will uns Gott dadurch sagen, ich bin mit dir, ich bin für dich, mein Herz schlägt für dich, ich bin bei dir, ich bin auf deiner Seite, Gott mit uns. Das ist auch ein deutliches Reden Gottes. Und dann denke ich, sagt Gott, sagt auch Jesus, du bist es mir wert, dass ich dieses Opfer bringe. Du bist es mir wert. Wie immer du auch heißt, was immer du für eine Vergangenheit hast. Du bist es mir wert, dass ich mein Leben für dich lasse. Das höre ich Gott sagen. Gott hat zu uns geredet durch den Sohn. Das Letzte, was wir letztes Mal gesehen haben, war, ich verstehe dich, denn ich war auch Mensch. Will Gott, will Jesus sagen, ich weiß, was Menschsein bedeutet. Gott redet durch den Sohn. Da möchte ich Fortsetzung machen. Und das Nächste, was ich Gott sagen höre, indem er seinen Sohn auf diese Erde sandte, ist, alles, was ich verheiße, erfüllt sich. Alles, was ich verheiße, erfüllt sich, muss sich erfüllen, zu meiner Zeit und ganz genau. Die Bibelkenner wissen, dass im Propheten Jesaja in fast naheliegenden Kapiteln diese großartigen Verheißungen stehen. Jesaja 7, siehe, die Jungfrau hat empfangen und wird Mutter eines Sohnes, den sie Immanuel nennen wird. Jesaja 7, 14. Zwei Kapitel später, Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Und man nennt ihn wunderbar und so weiter. Könnt ihr gerne zu Hause noch weiterlesen, Jesaja 9, Vers 5. Ein Kind ist uns geboren und die Herrschaft, die grundsätzliche Herrschaft, die wichtigste, größte, universelle Herrschaft, wie immer wir das nennen wollen, ruht auf seiner Schulter. Ein ganz klares prophetisches Wort auf Jesus hin. Jesaja 11, wieder zwei Kapitel später, fängt mit den Worten an, und es wird ein Spross aus dem Stumpfe Isais hervorgehen und ein Schoss aus seinen Wurzeln hervorbrechen. Ein Spross aus dem Stumpfe Isais. Isai war der Vater Davids. Ganz klares Wort, dass aus dem Haus Davids Jesus geboren wird. Und in Lukas 2 haben wir es. Maria und Josef mussten nach Bethlehem reisen, weil Josef aus dem Geschlecht Davids stammte, aus dem Haus Davids. In Galater 4, Vers 4 lesen wir, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war. Wenn ich darüber nachdenke, höre ich Gott sagen, Leute, eins könnt ihr wissen, alles, was ich sage, wird sich erfüllen. Und so wie sich erfüllt hat, dass mein Sohn auf die Erde kam, so wie ich es vorhergesagt habe, wird sich auch erfüllen, dass mein Sohn wiederkommen wird, so wie ich es gesagt habe. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn und er wird ihn auch wieder senden. Nichts wird bei Gott vergessen oder geht verloren. Niemand kann seine Pläne gefährden oder hindern. Darum rechne mit Gottes Wort. Lies es, so wie es Brigitte getan hat. Und wir werden es hoffentlich alle tun. Glaube es. Warte auf seine Erfüllung. Wenn du es liest, rechne damit, dass Gott sagt, alles, was ich verheiße, wird sich erfüllen. Bis aufs Letzte. Das sagt uns das Kommen Jesu auf diese Erde. Gott sagt uns das durch seinen Sohn. Als nächstes, was ich sagen höre, wenn ich sehe, wie sich Jesus erniedrigt und dann auch die ganze Begebenheit seiner Geburt als solche, höre ich Jesus sagen und nicht nur daraus, ich mag das Geringe. Ich mag das Geringe. Etwas, was heutzutage überhaupt nicht in ist. Heutzutage mag jeder das Große, das Erhabene, das, was etwas leistet, das, was ich präsentieren kann. Und Gott sagt genau umgekehrt, ich mag das Geringe. Wenn wir schon nur an Maria denken, ein einfaches 14-jähriges Mädchen, geht man davon aus. Ein Mädchen aus dem Volk, ein unscheinbares Mädchen, wählt sich Gott. Und dann wählt er sich das Haus Davids, diesen David, der überhaupt nicht in Frage kam, als es darum ging, wer König werden sollte. Dieser kleine David, den hat man draußen am Feld vergessen, der kam überhaupt nicht in Frage. Und Samuel muss ihn rufen lassen, um ihm zu sagen, du bist der König Israels, dich hat Gott erwählt. Und ich sage es jetzt in diesem Zusammenhang, weil Gott das Geringe mag. Wenn wir an Bethlehem denken, ein kleiner, unscheinbarer Ort. Wenn wir an den Stall denken, braucht man gar nicht mehr weiter zu reden darüber. Wenn wir an die verachteten Hirten denken, wird mir auch klar, Gott mag das Geringe. Wenn ich sehe, wie Jesus seine Jünger auswählte, wählte er nicht die Elite-Leute der damaligen Zeit, sondern einfache Fischer, Leute wie du und ich, Leute, die gar nicht aufgefallen sind, einfache Menschen. Wenn ich an den verachteten Matthäus denke, der Zöllner war und um den die Leute einen Bogen gemacht haben, er ist mir so präsent, weil wir gerade unlängst die Filmreihe The Chosen gesehen haben, was ich sehr, sehr empfehlen möchte. Die erste Staffel, 8 Folgen gibt es inzwischen in Deutsch. Ich habe sie von meiner Tochter geschenkt bekommen zum Geburtstag. Ein Jesus-Film, der ganz anders ist und wo uns einfach Sachen auffallen, an die wir sonst nie denken. Und gerade dieser Matthäus, dieser Zöllner, der wirklich total verachtet war, wird von Jesus gewählt. Und wir haben das Matthäus-Evangelium, weil Gott das Geringe mag. Und Zachäus, vielleicht kennen die meisten von uns seine Geschichte. Gott hat gesagt, er schenkt dem Demütigen Gnade und er widersteht dem Stolzen. Das ist das göttliche Prinzip schlechthin. Das ist eine göttliche Gesetzmäßigkeit. Gott mag das Geringe. Und diesen Gedanken greift Paulus auf, weil es eben ein göttliches Prinzip ist. Wir merken es eben nicht nur in der Begebenheit der Geburt von Jesus. In 1. Korinther 1, Vers 27 heißt es, das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Und darum empfiehlt uns Paulus in Römer 12, Vers 16, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Denkt dran, wenn es hier heißt, Gott sprach durch seinen Sohn, höre ich ihn sehr deutlich sagen, ich mag das Geringe. Wo stehst du? Wonach trachtest du? Was ist dir wichtig? Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Das nächste, was ich entdecke und was ich Gott sagen höre, ist: Ich dränge mich niemandem auf. Und auch das sehe ich gerade in der Geschichte von Bethlehem. Gott und Jesus haben sich den Bewohnern von Bethlehem nicht aufgedrängt. Es steht, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus und Gott haben sich auch Herodes nicht aufgedrängt. Auch den Religiösen der damaligen Zeit hat sich Jesus nicht aufgedrängt. Er hat sich dem jüdischen Volk nicht aufgedrängt, sondern ließ sich von den Juden verachten und letztlich verurteilen. Jesus hat sich keinem Menschen aufgedrängt, der ihn abgelehnt hat. Auch dem reichen Jüngling lief Jesus nicht nach. Er hat gesehen, er will nicht, okay. Jesus hat es leid getan, aber er hat ihn gehen lassen. In Matthäus 16, Vers 24, ja, Matthäus schreibt das. Da sagt Jesus, will mir jemand nachfolgen? Jesus drängt sich nicht auf. Und als er mit seinen Jüngern durch ein Dorf in Samaria ging und dieses Dorf sie nicht aufnehmen wollte als Gruppe, da heißt es so fast nebenbei, Lukas 9, Vers 56, und sie zogen in ein anderes Dorf. Das habe ich mir in der Bibel unterstrichen, als Beleg dafür, dass sich Jesus niemandem aufdrängt. Okay, wenn ihr nicht wollt, es gibt noch andere. Gott respektiert auch unseren Willen, auch deinen Willen. Er wird sich dir nicht aufdrängen. Er wird dich zu nichts zwingen. Er wartet immer wieder auf unsere Entscheidung. Jeden Morgen, würde ich fast sagen. Auf die Entscheidung, ob du ihm nachfolgen willst, ob du ihm gehorchen willst, ob du ihn liebst, ob du seinen Willen suchst, ob du seinen Weg gehen willst, ob du ihm treu bleiben willst bis zum Ende. Er lädt dich ein. Komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Auch wieder Matthäus, fällt mir jetzt gerade ein, Matthäus 11, 28. Kommt. Aber Jesus hat sich nie einem Menschen aufgedrängt. Gott sprach durch den Sohn. Und wir merken, das sind alles Prinzipien, die wir aus der Begebenheit der Geburt von Jesus feststellen. Aber dann sagt Jesus auch oder sagt Gott, wer mich sucht, wird mich finden. Hör ich Gott auch sagen. Die Hirten suchten Jesus und fanden ihn sogar ohne GPS und Navi und Google Maps. Sie fanden Jesus, weil sie ihn von Herzen gesucht haben. Und auch die ausländischen Magier, die suchten Jesus mit Fleiß. Und sie hatten freien Zugang zu Jesus, sowohl die Hirten als auch diese Magier. Sie hatten freien Zugang zu Gott. Sie konnten Jesus anfassen, wo doch im Alten Testament nur der Hohepriester einmal im Jahr in das Allerheiligste durfte, in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Wehe, wenn ein anderer Mensch da reingegangen ist. Und auch beim Hohenpriester war es nicht so sicher. Da haben sie ihm ein Seil ans Bein gebunden. Im Falle Gott nicht zufrieden ist und der Mann stirbt, darf ja sowieso doch niemand rein, dann haben sie ihn herausgezogen. Und jetzt kommen die einfachen Hirten, jetzt kommen die Magier und kommen zu Jesus, zu Gott. Er war Gott gleich, steht in der Bibel. Er war Gott, Menschensohn und Gottessohn zu 100%. Wer mich sucht, wird mich finden, sagt Jesus, sagt Gott. Der Weg zu Gott ist frei. Jesus sagt, er ist der Weg. Und am Kreuz von Golgatha wurde das dann noch einmal demonstriert. Denn zu der Zeit, als Jesus starb für unsere Sünden, um die Trennung zwischen Gott und uns zu beseitigen, hat Gott das demonstriert, indem er diesen etwa 10 Zentimeter dicken Vorhang im Tempel, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennte, ja, dieser Vorhang, hinter den der Hohepriester nur einmal im Jahr gehen durfte, dieser heilige Ort war durch diesen Vorhang getrennt und der zerreißt, als Jesus am Kreuz stirbt, ohne dass ein Mensch der Hand dran tut. Das wäre auch fast schier unmöglich gewesen, den Vorhang zu zerreißen. Wer mich sucht, wird mich finden. Der Weg zu mir ist frei, sagt Gott. Darum suche ihn so oft wie möglich. Suche seine Gegenwart, suche seinen Willen. Suche die Leitung Gottes, seines Geistes. Und du wirst ihn finden. Ein göttliches Prinzip, eine Verheißung Gottes, ein Wunsch Gottes. Gott freut sich, wenn du ihn suchst. Gott freut sich, wenn du deine Abhängigkeit von ihm erkennst. Gott freut sich, wenn du zu ihm kommst, egal was du getan hast. Und das Zeugnis von Brigitte passt so großartig da hinein. Doch das Lied, das wir am Anfang gesungen haben: Welch ein Freund ist unser Jesus. Welch ein Freund, der sagt, du bist es mir wert, dass ich am Kreuz für dich sterbe. Du bist es mir wert, dass ich in einem Stall geboren werde. Du bist es mir wert, dass ich für dich den Weg frei mache, der Weg bin. Welch ein Freund ist unser Jesus. Und ich schließe mit noch einen Punkt, obwohl es noch einige andere gibt, vielleicht erwähne ich die dann nur noch ganz kurz. Etwas, was ich Gott noch sagen höre und was ich so großartig finde und was auch in unsere Zeit heute passt. Ich muss echt schmunzeln, wenn ich sehe, was uns die Bibel berichtet. Ich höre Gott auch sagen, selbst Kaiser müssen mir gehorchen. Das heißt nämlich, dass der Kaiser Augustus eine Volkszählung anordnen musste, damit Maria und Josef nach Bethlehem gehen sollten, weil dort Jesus geboren werden sollte. Und diese Volkszählung war eigentlich schon 3 Jahre lang geplant, aber wurde immer wieder verschoben, weiß man aus der Geschichte. Und jetzt, Galater 4,4, als die Zeit erfüllt war, musste ein Kaiser Augustus Gott gehorchen, ohne zu wissen, dass er Gott gehorcht. Und ein machtgieriger, äußerst grausamer Herodes kann das Baby Jesus einfach nicht finden, obwohl er König war. Er kann es nicht finden, um es zu töten, weil Gott das nicht zugelassen hat. Mit anderen Worten, Gott hat immer die Kontrolle über Kaiser, über Könige, über Putin, über Biden, über Scholz und wie sie alle heißen. Gott ist in Kontrolle. Und wir zittern alle, was in der Ukraine passieren wird. Kein Mensch weiß es. Aber Gott ist in Kontrolle. Wir wissen nicht, wie das mit der Pandemie enden wird. Wir hoffen ja sehr und es sieht danach aus. Aber welches die nächste ist, wissen wir nicht. Aber Gott ist in Kontrolle. Ich höre Gott deutlich sagen, selbst Kaiser müssen mir gehorchen. Leute, entspannt euch doch. Gott hat zuletzt zu uns geredet durch den Sohn. Das und noch vieles mehr sagt uns Gott durch den Sohn. Zum Beispiel auch durch Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Ich bringe Licht in deine Dunkelheit. Fürchtet euch nicht. Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens, das sagt uns Gott auch. Gottes Herrschaft, Gottes Reich beginnt auf der Erde, sagt uns Gott auch. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Aber auch, und damit möchte ich schließen, Jesus war und ist das letzte nötige Lamm. Jesus ist das letzte nötige Lamm. Er ist das Lamm Gottes, und seither ist kein Tieropfer mehr nötig. Das sagt Gott durch seinen Sohn, sondern jeder, der an das Lamm Gottes, an Jesus Christus, den Sohn Gottes glaubt, soll gerettet werden, soll nicht verloren gehen, soll Erbe des ewigen Lebens sein, soll für alle Ewigkeit bei Gott sein. Welch ein Freund ist unser Jesus. Und weil es so schön ist, lese ich diese drei Verse vom Anfang noch einmal. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Das ist unser Jesus, das ist unser Gott. Weil ich nicht alle hier in diesem Raum kenne, möchte ich einfach aufrufen, wenn jemand da ist, der Jesus Christus noch nicht persönlich kennt, dem vielleicht heute erst aufgefallen ist, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist und dass er an Jesus nicht vorbeikommt. Wem heute vielleicht aufgefallen ist, dass Jesus der einzige Retter ist und dass er für unsere Schuld den schlimmstmöglichen Tod am Kreuz ertragen hat, weil du, wie immer du auch heißt, es ihm wert bist, dann darfst du heute zu diesem Jesus kommen und sagen: Danke, Jesus, dass du auch meine Schuld getragen hast, dass du auch mein Erlöser werden willst. Ich nehme dich heute in mein Leben an und sei du jetzt auch der Herr meines Lebens. Sei du der Chef, dem ich nachfolgen will. Sei du der, der vorangeht und mich ans Ziel bringt, ans Ziel, das Gott für mich bestimmt hat. Wer das in seinem Leben noch nie getan hat oder wer es vielleicht wiederholt tun möchte, der darf gerne zurückbleiben und jemand von uns spricht gerne mit dir und macht das klar. Heute ist der Tag des Heils, an diesem wunderschönen Tag, den Gott uns noch geschenkt hat. Er liebt dich. Er hat alles für dich getan, was nur möglich und nötig war. Und er ruft dich. Aber er lässt dir auch den freien Willen. Jesus, und wenn jemand in dieser Situation da ist, so bitte ich dich jetzt, dass du dich ihm offenbarst. Aber Herr Jesus, du bist auch wirklich das deutliche Reden Gottes. Das Reden Gottes, das auch heute noch nicht aufgehört hat. Aber es wird einmal aufhören, wenn die Zeit der Gnade vorbei sein wird. Und Herr, ich möchte mich selbst neu beeindrucken lassen von dem, was du bist, was du gesagt hast, was du für mich vorbereitet hast. Das bete ich auch für all meine Geschwister. Und lass diesen Gottesdienst, diese Wortbetrachtung dazu dienen, dass uns deine Nachfolge, die Beziehung zu dir, das Wichtigste im Leben wird. Und dass wir, egal was die Zukunft bringen mag, uns eins von Herzen vornehmen, dir nachzufolgen, was immer es kosten mag, und das Ziel zu erreichen. Danke für diesen Tag, für diesen Gottesdienst. Und ich bete, dass dein Wort nachklingt, auch im Alltag, und wir wirklich daran glauben. In Jesu Namen. Amen.